Guten Morgen, Mosaik-Community und auch guten Morgen an jeden anderen Livestream-Zuschauer. Schön, dass du heute Morgen zugeschaltet hast. Normalerweise haben wir bei uns in der Kirche die Tradition, dass man sich zu seinem Nachbarn umdreht und ein High Five gibt. Ich habe diese Woche von dem Corona-High Five gehört. Das stoppt einfach quasi ein paar Zentimeter vor der Hand des anderen. Also gib mal deinem Nachbarn, wenn du gerade vom Stream sitzt, ein Corona-High Five. Und ja, schön, dass du heute Morgen eingeschaltet hast. Wir haben jetzt heute unseren dritten Gottesdienst, wie wir schon gehört haben. Und ich will einfach direkt reinstarten mit unserer Message für heute. Wenn du eine Bibel vor dir liegen hast, dann schlag mal mit mir gemeinsam das fünfte Buch Mose auf. Deine YouVersion-App auf dem Handy oder was auch immer. Genau, wir werden uns heute in 5. Mose bewegen, Kapitel 4 und einfach kurz so die Vorgeschichte zu dieser Story, um die es heute stark gehen wird. So, wir sehen, wie Gott vorher sich ein Volk erwählt hat, das Volk Israel, und mit ihnen quasi einen Bund schließen will, einen Vertrag, oder wie er quasi mit ihnen gemeinsam unterwegs sein möchte, sie sich darauf eingelassen haben. Und jetzt spricht Gott quasi durch Mose, also durch den Propheten Moses, zu diesem Volk. Da lesen wir in 5. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Und nun, Israel, höre auf die Ordnungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt. So, wir... Ich glaube, jetzt sind spätestens so die ersten Zuschauer weg. So, manche fragen sich, okay, Moment mal, warum sollte ich mir jetzt was von einem Gott erzählen lassen, der mir vorschreiben will, wie ich mein Leben führen soll? So, der mir Rechtsbestimmungen, der mir Ordnungen gibt, der mir sagen will, wie ich leben soll. Aber es ist spannend, warum tut Gott das? Was sagt er? Warum gibt Gott Ordnungen? Warum sollen wir tun, was er uns sagt? Er sagt hier, damit du lebst. Damit du lebst, damit du ein geniales, damit du ein erfülltes Leben hast. So, Gott gibt uns seine Gebote nicht, um unser Leben langweilig oder unser Leben schwer zu machen. Er sagt uns, was er uns sagt, weil er uns damit ein echtes, ein erfülltes, ein bombenmäßiges Leben schenken will. Und das so vor Augen zu haben, ist so entscheidend wichtig. Er will uns ein Leben schenken, wo wir am Ende darauf zurückschauen und sagen, come on, dieses Leben war es wert, gelebt zu werden. So, macht es nicht auch irgendwo Sinn, dass Gott als derjenige, der uns geschaffen hat, als unser Designer, nicht auch am besten weiß, wie wir so ein Leben bekommen? Macht es nicht auch Sinn, dass es am logischsten ist, dass wir auf das hören, was er, der uns gemacht hat, der uns programmiert, der uns geschaffen hat, hören, wenn wir ein erfülltes, ein glückliches und gutes Leben führen wollen? So, Gott, er weiß es besser als wir selber sogar, wie wir so ein erfülltes Leben haben. So, Gott weiß es besser als Richard David Brecht, Gott weiß es besser als jeder YouTuber, als jeder Influencer, als jeder Mensch. Gott hat dich und mich gemacht und deswegen weiß er am besten, wie wir ein erfülltes und gutes Leben bekommen. Und das ist der Grund, warum Gott uns Gebote gibt. Das ist der Grund, warum wir selber gut daran tun, so zu leben, wie Gott es möchte, damit wir leben. So, und Gott, er sagt, dass er eine Bestimmung für sie hat, nämlich das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt. So, Gott, er hat den Israeliten, den Vorfahren von ihnen schon versprochen, ihnen dieses Land Israel zu schenken. Und ihre Bestimmung war es, in diesem Land zu leben und so quasi den ganzen Völkern rings um sie herum, die diesen Gott nicht kannten, die Herrlichkeit Gottes auf diese Weise zu zeigen. Den anderen Völkern ringsrum quasi zu zeigen, wie genial es ist, wie gut es ist, zu diesem Gott zu hören. Die anderen Völker neidisch werden zu lassen, indem sie sehen, wie gut es ist, ein Leben unter dem Segen dieses Gottes zu leben. Ein Leben unter der Herrschaft dieses Gottes zu leben. So, die anderen Völker, wenn sie auf Israel sehen, sollten zu dem Schluss kommen, ey, der Segen, der auf diesem Volk liegt, der sich bei ihnen freisetzt, weil sie den Geboten ihres Gottes gehorchen, der ist so groß, das ist so genial, zu ihm zu gehören. Dieser Gott ist gut, dieser Gott ist gigantisch, dieser Gott ist majestätisch. Und das sollte quasi das sein, was Israel bei den anderen Völkern rings um sie herum auslöst. So, das ist ihre Bestimmung gewesen, dass sie durch ihr Connected-Sein mit Gott anderen zeigen sollten, wie gut es ist, zu diesem Gott zu gehören und wie gut dieser Gott ist. Andere Leute sollten quasi ihre eigenen Überzeugungen, ihre eigenen Weltbilder hinterfragen in dem Moment, wo sie mit einem Israeliten in Berührung kommen und merken, hey, der Gott, an den der glaubt, der ist irgendwie anders. Und das ist übrigens auch das, was dein und mein Leben, wenn du zu Jesus gehörst, auslösen soll bei anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, dass Menschen sich dein Leben anschauen und sich denken, hey, das, was er hat, das, was sie hat, das will ich auch. Davon will ich mehr. Dass Leute mit dir in Kontakt kommen und irgendwo hungrig werden, durstig werden nach mehr von diesem Jesus, weil sie merken, hey, es ist gut, zu Gott zu gehören. Das ist genau dieselbe Bestimmung, die Gott für dich und mich hat. Deine Bestimmung, die Bestimmung deines Lebens und meines Lebens ist es, dass die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes sichtbar wird für alle Menschen. Dafür zu leben, dass Gott groß gemacht wird, dafür zu leben, dass Menschen am Ende Jesus feiern und sagen, wie gut ist es, zu diesem Gott zu gehören. Und dieses Versprechen, das Gott hier gibt, ist, wenn du dafür lebst, wenn du dafür lebst, wenn du für mich und für meine Ehre lebst, wenn du in diesem Land lebst und in deiner Bestimmung lebst, quasi mich groß zu machen unter den anderen Völkern, dann wirst du erleben, was ich dir verspreche, dass du leben wirst, dass du ein erfülltes, ein glückliches, ein gutes Leben haben wirst, das dich satt macht. Also eben nicht, wenn du lebst für deine Selbstverwirklichung, wenn du lebst für deine Karriere, wenn du lebst für deinen eigenen Fame, sondern wenn du dafür lebst, dass der Wille Gottes verwirklicht wird, wenn du dafür lebst, dass Gottes Reich hier gebaut wird, wenn du dafür lebst, dass Gott allen Fame bekommt, dann wirst du, und das ist so das Paradoxe, wo man erstmal denken könnte, aber dann wirst du derjenige sein, der dabei echte Erfüllung erlebt. In dem Moment, wo du dich selber aufgibst und für diesen Gott lebst und nicht für dich selber irgendwo, sondern dich ihm ganz hingibst, dann wirst du derjenige sein, der echtes und erfülltes Leben lebt. Denn zu dieser Bestimmung sind du und ich gemacht worden. Und wir werden nur dann wirkliches, echtes, erfülltes und gutes Leben leben, wenn wir in der Bestimmung leben, für die wir gemacht worden sind. So, und hinter all dem steht irgendwo Gottes Treue zu dem, was er ihnen schon seit Generationen versprochen hat. So, er beruft sich hier und sagt, hey, ich bin der Gott eurer Väter. Ich bin der Gott eurer Väter. Ich habe euren Vätern versprochen, dass ihr dieses Land bekommt und das halte ich ein. Ihr bekommt dieses Land. Das ist die Bestimmung, die ich für euch habe. Dieser Ruf, der steht fest, no matter what. Ganz egal, was ihr macht. Aber ob ihr in dieser Berufung auch lebt, ob ihr diese Form von erfülltem Leben erfahren werdet, die ich euch schenken möchte, die hängt von einem Faktor ab. Und das ist, was wir gelesen haben. Ob sie die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, ob sie die Gebote Gottes befolgen. Ob ihr auf das hört, was ich sage. So, du kannst den besten Schrank von IKEA geschenkt bekommen, mit dem besten, einfachsten, genialsten Bauplan überhaupt. Aber ob am Ende der Schrank dabei rauskommt, den der Designer sich dabei gedacht hat, das hängt eben entscheidend davon ab, ob du dich an diesem Bauplan richtest, ob du nach dem gehst, was dir dort gesagt wird. So, Gott, er hat eine Bestimmung für dein Leben. Und diese Bestimmung, die steht fest, no matter what. Ganz egal, wie du dich verhältst, ganz egal, wie du dich dazu stellst, diese Bestimmung, dass er dich dazu ruft, ihn kennenzulernen, mit ihm unterwegs zu sein, ein Leben in seiner Gegenwart zu leben, diese Bestimmung, die steht fest. Aber ob du diese Form von erfülltem Leben erfahren wirst, zu der Gott dich berufen hat, das hängt eben von einem Faktor ab, nämlich von dem Faktor, von der Frage, ob du nach seinen Spielregeln spielst. Ob du mit ihm unterwegs bist. So, wir müssen nicht erst gute Werke tun, um von Gott geliebt zu werden. Das ist irgendwo wichtig zu verstehen. Wir müssen uns nicht erst Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit erarbeiten. Gott liebt uns auch so. Wir müssen nicht erst gerettet werden durch gute Werke. Wir müssen uns das nicht erarbeiten. Seine Liebe zu uns steht fest, ganz egal was ist und ganz egal wie wir leben und was wir machen. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht in jedem Glauben so. Das ist eine Zusage, die Gott uns macht in der Bibel. Aber um dieses Leben, das er uns schenken will, zu erfahren, um diese Freiheit zu erleben, um in dieser Bestimmung unterwegs zu sein, zu der Gott dich und mich berufen hat, ist entscheidend wichtig, dass wir nicht nur verstandesmäßig an Jesus glauben, sondern dass wir auch von ihm unser Leben bestimmen und dirigieren lassen. Dass er an dem Steuer unseres Lebens sitzt. Dass er eben nicht nur im Vorgarten ist, sondern dass er alle Bereiche unseres Lebenshauses so übertragen gesehen bekommt. Letzte Woche hat Pastor Simon von der Stelle erzählt oder die Stelle vorgelesen, wo Jesus sagt, über diesen Mann spricht, der sein Haus auf einem guten Grund baut. Und da sagt Jesus an dieser Stelle auch, selig ist, wer meine Worte hört und danach tut, der danach tut. Hey, ich will dir sagen, es ist nicht genug, in deinem Kopf irgendwo zu glauben, dass es einen Gott gibt. Das tut auch der Teufel und es bringt ihm gar nichts. Es reicht nicht aus, irgendwo zu wissen, in seinem Kopf, ja, da gibt es einen Gott und er meint es gut mit mir. Entscheidend wichtig ist auch, dich auf das einzulassen, was er für dich vorbereitet hat. Und dann wirst du selber der Allergesegnetste sein und ein echtes, erfülltes, geniales Leben erfahren. So, und wenn wir eine Sache wissen, wenn wir uns so die Story von dem Volk Israel in der Bibel anschauen, dann ist es, dass Gott sie nicht deswegen erwählt haben kann als Volk, weil sie ihm immer treu nachgefolgt sind. So, die ganze Bibel ist voller Beispiele, wie Israel alles Mögliche an Schlimmem gemacht hat, wie sie von Gott weggerannt sind, so weit wie man nur wegrennen kann. So, und trotzdem hat er sie ausgewählt, sein Volk zu sein. Trotzdem hat er sie dazu bestimmt, hat ihnen das Land versprochen und ihnen gesagt, ja, ich möchte euch Leben und Leben im Überfluss schenken. Er wusste das schon vorher, wie sie immer wieder failen werden und trotzdem hat er sie erwählt. Und ich finde das so krass deswegen, weil du musst mal überlegen, Gott kennt die Zukunft. So, manche Menschen, die lassen sich auf einen Partner ein, weil sie denken, hey, der wird mir immer treu sein, der wird immer bei mir bleiben, der wird mich immer lieben. Und dann irgendwann später im Laufe der Beziehung stellt sich der andere als ein falscher 50er raus. Aber Gott, er wusste ja schon vorher, auf wen und auf was er sich einlässt. Gott wusste, bevor er die Israeliten erwählt hat, dass sie es in jeder nur denkbaren Form verkacken werden. Er wusste vorher schon, dass sie Menschen aus den anderen Völkern ringsrum heiraten werden, die an andere Götter glauben und sie so anfangen werden, an deren Götter zu glauben, dass sie anfangen werden, die Praktiken der anderen Völker zu kopieren, bis zur Tempelprostitution, bis dahin, dass sie ihre eigenen Kinder geopfert haben. Stell dir das mal vor. Gott wusste, die werden alle möglichen schrecklichen, krassen, schlimmen Dinge machen und mich vergessen und mich links liegen lassen. Und trotzdem bietet er sich ihnen an als ihr Gott und trotzdem lädt er sie dazu ein und trotzdem lässt er sich auf diesen Bund mit ihnen ein. Und es ist unglaublich. Wenn wir da durch Kapitel 4 gehen, dann wird es noch krasser, weil Gott es eben nicht nur denkt und nicht nur für sich selber weiß, sondern weil er es durch Mose auch den Israeliten von vornherein direkt sagt, dass er weiß, dass es so kommen wird. So, er weiß, dass sie den Bund mit ihm sowieso brechen werden, dass sie ihm nicht treu sein werden. Und das lesen wir eben hier in Kapitel 4, Vers 23, da sagt er, nehmt euch in Acht, dass ihr nicht den Bund des Herrn eures Gottes vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und euch ein Götterbild macht in der Gestalt von irgendetwas, das der Herr, dein Gott, dir verboten hat. So, dann führt er danach auf, was mit ihnen alles passieren wird, wenn sie das doch tun. Sie werden aus dem Land vertrieben werden, sie werden vernichtet werden. Gott wird sie unter die anderen Völker ringsrum zerstreuen. Also Gott, er geht mit ihnen einen Bund ein und er weiß, sie werden anfangen, sich aus Stein und Holz Götzenbilder anzufertigen, die sie als ihre Götter anbeten werden. Dass sie all das machen werden, was sie eigentlich in dieser Beziehung mit ihm nur für ihn tun sollten. Also in dieser Liebesbeziehung mit Gott nur ihm weihen sollten, das machen sie eben für die anderen, für irgendwelche menschengemachten Götter, die sie sich selber produzieren. So, er weiß, dass sie ihm sozusagen fremdgehen werden und genau diesen Begriff verwendet Gott auch immer wieder in der Bibel. Wir lesen in dem Buch Hosea zum Beispiel, wie Gott einen Propheten beruft, um ihm zu zeigen, wie er quasi seine Beziehung mit Israel bewertet. Er tut diesen Propheten Hosea dazu auffordern, eine Prostituierte zu heiraten, die immer wieder zu anderen Männern rennen wird, um zu zeigen, hey, so geht es mir mit euch. Ich habe euch erwählt als meine Braut quasi, Israel, und ihr geht mir immer wieder fremd, ihr rennt zu anderen Göttern, ihr tut andere Dinge, und trotzdem, meine Liebe zu euch ist so groß. Ich habe euch erwählt, ich will mit euch unterwegs sein und ich bleibe euch treu, auch wenn ihr mir untreu seid. So, vielleicht ist hier die Vorstellung irgendwo fremd, dass sich Menschen mit ihren Händen irgendwo aus Stein, aus Holz, ihren eigenen Gott formen. So, das kennen wir in dem Sinne nicht so. Warum machen Menschen das? Warum tun Menschen sich einen Steinklumpen formen und beten das als ihren Gott an? Warum machen sie diesen Stein zu einem Gott? Aber was Israel dort gemacht hat, was die Israeliten dort gemacht haben mit diesen Götzenbildern, ist, dass sie einfach visuell etwas ausdrücken, was Menschen immer dann machen, wenn sie etwas oder jemanden an die Stelle von Gott setzen. So, nicht nur ein Bild aus Stein oder Holz kann ein Götze sein, sondern alles, was wir an die Stelle Gottes setzen, wird unser Götze, wird unser Gott. So, das kann unsere Karriere sein, für die wir alles geben wollen, für die wir über Leichen gehen. Das kann unsere Beziehung sein, wo wir unser ganzes inneres Lebensglück von unserem Partner abhängig machen. Das kann unser Auto, unser Haus, unser Geld sein, von dem wir uns echte Erfüllung erhoffen. Das kann unser Status, unser Ruf bei anderen sein, der uns wichtiger ist als alles andere. Das kann der Influencer sein, dessen Lebensweisheiten für uns Priorität Nummer 1 sind und denen wir irgendwo mehr vertrauen als dem, was Gott uns sagt. Das kann all das sein, all das kann irgendwo zu unserem Götzen, zu unserem Gott werden. Und aus Gottes Perspektive macht es keinen Unterschied, ob wir einen selbstgezimmerten Holzgott anbeten oder einen zusammengeschraubten Haufen Metall mit 4 Gummireifen darunter, einen Instagram-Account, dem wir alle unsere Aufmerksamkeit schenken, eine Karriere, die wir zu unserem Gott machen, ist im Grunde genau diese Ebene. All das, dem wir die Verehrung oder das Vertrauen oder die Wichtigkeit einräumen, die nur Gott gebührt, haben wir zu unserem Gott gemacht. Und Gott, er spricht eben immer wieder von diesem Gedanken des Fremdgehens. Und ich meine, mal an dich gefragt, mal an alle Leute, die in einer Beziehung sind, gefragt, hast du dir schon mal die Frage gestellt, was du machen würdest, wenn dein Partner dir fremdgehen würde? Wie du damit umgehen würdest? So, auch mal an alle, die verheiratet sind, hättest du deinen Mann genommen, hättest du deine Frau genommen, wenn du vorher schon mit 100%iger Sicherheit gewusst hättest, dieser Partner wird dir fremdgehen? So, ich bin mir nicht sicher, ob ich bleiben würde, wenn meine Frau mir untreu werden würde. Ich kann das nicht sagen. Vielleicht, wenn wir viele geniale Jahre schon miteinander gehabt hätten. Vielleicht, wenn ich wüsste, dass es nie wieder passieren wird, mit viel Beten, mit viel Vergebungskraft, die Gott mir irgendwo schenkt. Vielleicht, aber ich kann es nicht sicher sagen. Aber überleg mal, was Gott hier gerade macht. Er heiratet quasi eine Braut, von der er von vornherein weiß, dass sie ihn fremdgehen wird. So, stell dir mal diese Story im Real Life vor mit einem Mann und einer Frau. So ein Mann steht am Tag seiner Hochzeit seiner Braut gegenüber und er liebt diese Frau über alles, er hat richtig um sie gekämpft und jetzt steht er am Traueraltar, ist im Begriff mit ihr in ein neues gemeinsames Leben zu starten. Sie haben es eigentlich noch gar nicht wirklich gemacht und er sagt ihr, Schatz, ich liebe dich mehr als alles andere. Ich bin bereit, alles für dich zu geben. Ich habe dich erwählt, meine Frau zu sein. Bei mir wirst du es immer gut haben. Bei mir wirst du ein tolles Leben haben. Ich werde es dir immer gut gehen lassen. Und mein Ja zu dir steht fest. Aber ich weiß sowieso jetzt schon, dass du innerhalb der nächsten paar Tage mit allen möglichen Männern aus der Nachbarschaft schlafen und mir fremdgehen wirst. Ich weiß jetzt schon, dass du Affären haben wirst mit Männern, die dich wie Dreck behandeln werden und du mich links liegen lassen wirst. Und obwohl du es viel besser hast bei mir, obwohl du bei mir gesehen hast, wie gut ich dich behandle und wie sehr ich dich liebe, wirst du immer wieder zu einem Typen nach dem anderen in die Kiste steigen. Warst du schon mal auf irgendeiner Hochzeit, wo der Bräutigam so eine Form von Trauversprechen gegeben hat? Ich glaube, wir wären alle geschockt. Ich glaube, jeder Anwesende wäre geschockt und würde sich fragen, hey, was geht jetzt ab? Wie kann er von sowas ausgehen und bereit sein, diese Frau trotzdem zu heiraten? An alle Singles zu Hause, wer wäre dabei? Wer würde eine Ehe eingehen mit so einer Perspektive? Und genau das ist, was Gott macht mit dir und mit mir. Er weiß, wie oft wir ihn enttäuschen werden. Er weiß schon, bevor wir es gemacht haben, wie oft wir auf alle möglichen Irrwege gehen werden. Und er entscheidet sich trotzdem dafür, mit uns dieses Leben zu leben. Und er entscheidet sich trotzdem dafür, ans Kreuz zu gehen in Form von Jesus Christus. Hey, wie krass ist unser Gott? Wie heftig ist seine Liebe zu uns, dass er sich auf uns einlässt, obwohl er weiß, dass wir ihn am laufenden Band enttäuschen werden. So wie heftig ist es, dass er uns anbietet, seine Kinder zu sein, obwohl wir so oft von seinen Wegen abweichen. Das überrascht ihn nicht, er weiß es. Was für ein Gott ist es? Was für eine unerklärliche Liebe? Was für eine unverdiente Gnade? Was für eine unerklärliche Treue? Was für ein Gott? Herr Jesus ist nicht erst dann für dich und mich gestorben, als du und ich das irgendwo bewiesen haben, was wir nie könnten, dass wir ihm immer treu sein werden, sondern wir lesen in Römer 5, Vers 8, jetzt ist es sehr unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher würde man es vielleicht noch für einen besonders edlen Menschen tun. Ja, okay, kann man verstehen. Aber Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Christus starb für uns, als wir noch nichts von ihm wissen wollten, als wir noch fern waren von Gott, ist Jesus für uns gestorben. So, wir sind auch jetzt noch Sünder, auch wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, du bist noch ein Sünder. Ein Sünder, dem vergeben wurde, aber Jesus ist schon für dich und mich gestorben, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten, als noch gar nicht klar war, wie wir responden werden, weil Gottes Liebe anders ist als menschliche Liebe. Sie ist nicht an unsere Taten geknüpft. So wie es die Bibel hier sagt, wir würden als Menschen vielleicht für besonders edle Menschen sterben oder für Menschen, die uns nahe stehen, die mit uns in einer engen Beziehung sind. Aber Gottes Liebe ist so groß, dass er für Menschen stirbt, die nichts von ihm wissen wollen. In dem Wissen, dass ein Großteil der Menschen das gar nicht zu schätzen wissen wird, was er da für sie tut. So, und dass jeder Einzelne von denen, die auf diese Liebe reagieren und Christ werden, es trotzdem immer wieder verhauen werden. Hey, denk mal darüber nach, was für eine Liebe, was für eine Gnade, was für eine unglaubliche Barmherzigkeit zeigt Gott uns dort. Und Gott, er weiß eben, dass sein Volk ihm nicht treu sein wird und er sagt ihnen, was mit ihnen passieren wird. Wir lesen das in Vers 27, 5. Mose 4, Vers 27. Und der Herr wird euch unter die Völker zerstreuen und ihr werdet übrig bleiben, ein geringes Häuflein unter den Nationen, wohin der Herr euch führen wird. Genau das ist später auch passiert. Sie sind verstreut worden nach Babylon und in alle möglichen Länder. Und dort werdet ihr Göttern dienen, dem Werk von Menschenhänden aus Holz und Stein, die nicht sehen und die nicht hören, die nicht essen und die nicht riechen können. So, das Krasse ist eben, selbst jetzt, als sie verstreut worden sind, als Strafe für das, dass sie falsche Götter angebetet haben, sie gehen in ein anderes Land und sie machen dort genau dasselbe wieder. Eben nicht mehr mit den Götzen aus Kanaan, aber jetzt mit den Götzen aus Babylon, dem Land, in dem sie jetzt wohnen. Und sie lernen irgendwo nicht daraus. Sie vertrauen weiter auf andere Götter. Sie vertrauen weiter auf sich selber. Sie vertrauen weiterhin nicht diesem Gott, obwohl es irgendwo schon so ein Tiefpunkt in ihrem Leben war. Und der Wendepunkt kommt eben erst rein in dem Moment, in dem sie merken, hey Mist, diese Götter, die können ja eigentlich gar nichts. Die können nicht essen, die können nicht riechen, die können nicht trinken, die können nicht hören. Und das ist genau der Punkt in unserem Leben. In dem Moment, wo wir merken, dass diese Götter, denen wir unsere Verehrung geben, eigentlich uns gar nichts geben können, eigentlich gar nicht so viel Power haben, eigentlich mehr Schein als Sein sind. In denen wir merken, dass die Dinge, an denen wir uns geklammert haben, uns jetzt keinen Halt geben in den Krisenzeiten, wo es darauf ankommt. In den Momenten fangen wir an, umzudenken. So ist es auch bei uns. Hey, der Job, für den wir gelebt haben, plötzlich kommt so ein kleiner Virus und dieser Job steht auf der Kippe. So, das Startup-Unternehmen, das du aufgebaut hast, wo gerade eins nach dem anderen zumacht oder auf der Kippe steht und wo wir eben sehen, hey, wir haben eben nicht mehr alles selber in der Hand. So, alle Botschaften von Insta-Influencern, die dir sagen wollen, ey, du hast dein Glück in deiner Hand. Wenn du nur genügend Nächte durcharbeitest, genügend Self-Improvement-Bücher liest, dann hast du mit 30 deine Millionen, du kannst werden, was du willst. Und wir merken, so ein kleiner Virus und unser falscher Gott, an den wir uns geklammert haben, an den wir geglaubt haben, dem wir unsere Verehrung gegeben haben, er entpuppt sich als kraftlos, als schwach. Hey, die Beziehung, die unser ganzer Lebensinhalt war, für die wir gelebt haben, ist vorbei und wir sitzen da wie ein Häufchen Elend und wir sind in einem Loch. Hey, in solchen Zeiten fangen wir Menschen erst an, Gott zu suchen. Und das ist genau das, was Gott sagt, wo hier eben ab Vers 29. Er sagt, dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben am Ende der Tage, wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und er wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Also von dort aus, von diesem Exil aus, von dem Ort aus, wo sie bestraft werden, von dem Zustand der Not und der Hoffnungslosigkeit heraus, fangen sie an, nach Gott zu suchen. Und oft ist es in unserem Leben genauso. Oft fangen wir erst an, nach Gott zu suchen, wenn wir in Krisen kommen, Wenn wir merken, dass wir mit unserem Latein hier am Ende sind. Wenn wir merken, dass wir es mit unseren eigenen Mitteln nicht schaffen werden, etwas an der Situation zu verändern. Oft merken wir erst in diesen Momenten, dass die Dinge, an denen wir uns geklammert haben, uns durch die Finger gleiten und jetzt, wo es drauf ankommt, uns eigentlich keinen Halt geben. Und fang an zu realisieren, hey, eigentlich ist Gott der Einzige, der unser Leben wirklich in der Hand halten kann. Und plötzlich merken wir, realisieren wir, er ist der Einzige, der alles in der Hand hat. Gott ist der Einzige, der uns wirkliche und echte Erfüllung geben kann. Und all die anderen Dinge, an die wir uns vielleicht klammern in unserem Leben, die können uns weggenommen werden. Aber diese Freude an Gott ist nicht eine Freude, die abhängig ist von irgendwelchen Umständen, die halt da sind oder nicht da sind, sondern es ist eine Zusage, ein Versprechen, was er uns gibt, ganz unabhängig von unseren Umständen um uns herum, dass er uns dieses Leben und diese Fülle geben möchte. So, und es ist echt so, ich seh jetzt auf Insta plötzlich Leute, die ich in den letzten Jahren nichts anderes als Bilder von schnellen Autos und ausschweifenden Partys posten sehen habe, wie sie plötzlich Bibelverse posten. Wenn du reingehst in die Geschichte unserer Bewegung, den Ekklesiakirchen und viele andere Freikirchen in Deutschland, dann wirst du sehen, dass ganz viele von denen im Nachkriegsdeutschland entstanden und gegründet worden sind. In der Zeit, als Deutschland in Schutt und Asche lag, in der Zeit, wo Menschen gemerkt haben, dass alles, woran sie vorher geglaubt haben, alles, woran sie sich vorher geklammert haben, plötzlich seine Kraft und seinen Schein verloren hat. Und ich will dir sagen, ganz egal, ob du gerade in der Krise steckst oder nicht, aber deine Krise hat das Potenzial, deine Beziehung mit Gott auf ein ganz anderes Level zu heben, weil du plötzlich anfängst zu kapieren, wie sehr du abhängig von ihm bist und anfängst zu ihm umzukehren und zu ihm zu gehen, bei dem du es gut hast. So war es bei den Israeliten, dass sie erst in diesem Moment angefangen haben, nach Gott zu suchen. Aber jetzt war es nicht so, dass sie jetzt irgendwie hoffen mussten, dass sie hoffen mussten, dass Gott ihnen vergibt, dass sie hoffen mussten, dass Gott ihnen eine neue Chance gibt, sondern das ist ja das Verrückte, wie wir vorher gesagt haben, Gott, er sagt ihnen das alles schon im Voraus. Er weiß schon ganz am Anfang dieses Weges, den er mit ihnen geht, dass sie es verhauen werden. Und er sagt ihnen, hey, wenn ihr es dann verhauen werdet, wenn ihr dann weit weg sein werdet aus dem Land, wenn ihr dann von eurer Bestimmung weg sein werdet, die ich eigentlich für euch angedacht habe, und ihr dann an mich denken werdet, hey, selbst dann werde ich euch nicht abstoßen, sondern ich werde euch eine neue Chance geben, weil ich ein treuer Gott bin, weil ich ein barmherziger Gott bin, weil mein Ja für euch feststeht. Weil Gottes Ja für dich feststeht, brauchst du nicht denken, hey, ich fange erst jetzt an, Gott zu suchen, ah, wird er mich denn dann nehmen? Nein, er gibt dir eine neue Chance. Hey, wie groß ist es? Wie genial ist es? Wie krass ist es? Wie groß ist dieser Gott? Wie gut ist er zu uns? Ich meine, müsste Gott sich nicht eigentlich komplett verarscht fühlen? Könnte man meinen, oder? Ich meine, wie würde sich denn ein Vater fühlen? Wie fühlt sich ein Vater, dessen Kinder sich nie bei ihm melden? Die alles Mögliche machen, von dem sie wissen, dass es ihrem Vater Unehre macht und sich erst dann melden, wenn sie nachts betrunken auf einer Party sind, weil kein anderer sie mehr heimfahren kann. Die sich erst dann melden, als sie völlig abgebrannt sind und jemanden brauchen, der ihnen im nächsten Monat die Miete zahlt. Wie fühlt sich ein Vater, wenn seine Kinder sich ihm erst dann melden, wenn sie in der Patsche sind, aus der sie selber nicht mehr rauskommen? Aber Gott, was sagt er, was er jetzt machen wird? Was sagt er, was er machen wird? Er wird sie nicht abweisen, wie sie es verdient hätten. Er weist uns nicht ab, wie wir es verdient haben. Er wird sich nicht von uns zurückziehen, auch wenn wir ihm untreu gewesen sind. Nein, die Basis ihrer Hoffnung ist eben nicht ihre Treue, sondern Gottes Charakter. Er sagt in Vers 30, ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Gott, er macht nochmal klar, hey, mein Charakter ist ein treuer, ein barmherziger. So bin ich. Ich kann mir selber nicht untreu werden. Ich kann gar nicht aufhören, barmherzig zu sein. Ich kann gar nicht aufhören zu lieben. Ich kann gar nicht aufhören, Gnade zu schenken. So ist unser Gott. Und er weiß, dass wir uns oft erst dann bei ihm melden, wenn wir in Not sind. Und er weiß auch, dass wir ihn dann oft genauso schnell wieder vergessen, wenn wir aus der Not draußen sind. Und trotzdem, weil er so barmherzig und so gnädig ist, bietet er uns trotzdem immer wieder an, neu zu ihm zu kommen. Und die Bestimmung, die Gott für das Volk hatte, diese Bestimmung der ganzen Welt zu zeigen, wie großartig es ist, zu diesem Gott zu gehören, hat sich nicht geändert, obwohl sie so weit weg von ihm gerannt sind. Und Gottes Bestimmung für dich. Gottes Ruf für dich, Gottes Ziel für dich und für dein Leben hat sich nicht geändert, auch wenn du vielleicht immer wieder auf die Schnauze gefallen bist und von diesem Gott weggerannt bist. Sein Entschluss, dich sein Kind sein zu lassen und dir echtes und erfüllendes Leben zu geben, es steht fest. Ganz egal, wie du darauf reagiert hast. Aber die Bedingung, diesen Gott jetzt zu finden, diese Bedingung ist eben jetzt folgende, und das lesen wir in Vers 29, dass sie von ganzem Herzen und mit ganzer Seele nach ihm fragen und nach ihm suchen. Hey, dass du diesen Gott, Gottes Ja zu dir steht fest, aber dass du dieses Leben mit ihm erlebst und dieses erfüllende Leben und diese Connection mit ihm hängt davon ab, ob du ihn mit deinem ganzen Herzen suchst. Er ist derjenige, bei dem du Leben findest. Er ist, wen du wirklich brauchst. Und wenn du gerade in der Down-Phase bist, hey, dann lass dich nicht von irgendeiner falschen Scham davon abhalten, zurück zu deinem Gott zu kommen. Manchmal denken sich Menschen, jetzt habe ich die ganze Zeit nicht nach Gott gesucht, dann will ich jetzt nicht, wo ich ihn brauche, dann da ankommen. Aber das ist nicht, was Gott denkt. Gott sagt, auch wenn du jetzt erst kommst, besser spät als nie. Und gleichzeitig ist es auch nicht so, dass es erst irgendwelche Krisen und Nöte braucht, um an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Das wäre auch ein falscher Rückschluss. Wir müssen nicht erst in schwierige Zeiten kommen, um zu verstehen, dass wir unser Leben nicht selber in der Hand haben. Wir müssen nicht erst in so eine Situation kommen, wo wir das realisieren, dass es so ist. Eigentlich ist es die ganze Zeit schon so. Du darfst jetzt und heute schon realisieren, dass Gott der Einzige ist, der dein Leben wirklich in der Hand halten kann. Und auch wenn es dir gerade gut geht, auch wenn dich gerade Corona nicht trifft, beruflich oder privat, auch wenn in deinem Leben so gerade alles gut läuft, hey, dann darfst du auch hier und heute jetzt schon wissen, Gott ist der Einzige, der dein Leben in seiner Hand halten kann, der dir wirkliche Sicherheit, der dir echtes Leben, der dir echte Fülle geben kann. Und du darfst hier und heute schon ihm dich anvertrauen. So, egal, ob dich gerade irgendwelche Krisen treffen oder ob in deinem Leben gerade alles gut läuft, angesichts der Treue und Gnade Gottes, angesichts des genialen Charakters Gottes, angesichts von Jesus Christus, der für deine Sünden gestorben ist, damit du nicht in die Hölle musst, sondern ewiges Leben hast, angesichts all dessen, dass du hier und heute schon für diesen Gott leben und dich ihm anvertrauen und nach ihm suchen und mit ihm connected sein. Und wo auch immer du gerade in deinem Leben stehst, diese Einladung geht an dich raus. Ob du mit Gott unterwegs bist und merkst, hey, es gibt manche Bereiche in meinem Leben, die habe ich ihm bisher irgendwo verwehrt, da ruft Gott dich auf und lädt dich ein, ihm zu vertrauen und dich ihm ganz hinzugeben. Oder ob du bisher in deinem Leben alles Mögliche gegen die Wand gefahren hast und denkst, hey, ich bin unwürdig, zu diesem Gott zurückzukommen. Ich habe all die Jahre und Jahrzehnte nicht an ihn gedacht. Seine Einladung an dich geht raus, komm zu ihm. Und egal, wie sehr du vielleicht auf andere Dinge bisher deine Sicherheit gebaut hast, er ruft zu dir heute Morgen und er will dir sagen, bau deine Sicherheit auf mich. Ich gebe dir ein solides Fundament. Ich gebe dir echtes Leben. Lebe in deiner Bestimmung, in meiner Gegenwart zu stehen und zu meiner Ehre zu leben. Yes, und wenn du heute Morgen vor diesem Livestream sitzt, sprech doch mal für dich selber ein Gebet, wenn du dieses Commitment neu machen willst, gleich später in unserer Gebetszeit und sag, Gott, ich will dich neu suchen, ich will dir neu vertrauen, ich will mich dir neu hingeben. Yes.